Es ist ehrlich gesagt für uns ein Phänomen, was wir in den letzten Jahren schon sehen, dass der Linksradikalismus härter wird, gewaltbereiter und vor solchen Aktionen nicht zurückschreckt. Und da muss jetzt hart gehandelt werden. Das heißt, der Rechtsstaat muss die Staatsanwaltschaft durchgreifen und man muss empfindliche Strafen auch spüren.
Linksradikalismus wird härter und gewaltbereiter, sagt Innenministerin Nancy Faeser nach dem Angriff auf die Stromversorgung von Tesla in Grünheide. Bis nächste Woche ist die Produktion im einzigen europäischen Autowerk von Elon Musk lahmgelegt. Der Schaden wird vom Unternehmen selbst auf einen 9-stelligen Betrag geschätzt. Mittlerweile hat sich die Vulkangruppe zu der Tat bekannt und die Bundesanwaltschaft wird ermitteln. Welche Ziele diese Gruppe verfolgt und wie groß die Gefahr ist, die von ihr ausgeht, darüber spreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem Extremismusforscher Tom Mannewitz. Zuerst schalte ich aber zu meinem Kollegen Stefan Paravicini. Er ist Wirtschaftskorrespondent der FAZ in Berlin. Wie groß ist der Schaden für Tesla tatsächlich und was bedeutet das für weitere Unternehmen in der Region und in ganz Deutschland? Heute ist Freitag, der 8. März, schönen Weltfrauentag an der Stelle an alle Frauen da draußen. Mitgearbeitet haben Nadja Aburea und Katrin Jakob und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir uns gleich näher mit der potenziellen Radikalisierung und dem Gefährdungspotenzial der linksextremen Szene in Deutschland beschäftigen, möchte ich zuerst mal alle Fakten zusammenkehren. Meinen Kollegen Stefan Paravicini erwische ich jetzt on the run. Hallo Herr Paravicini, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo. Hi, Frau Schneider, sehr gerne.
Ich habe zwar eben schon kurz gesagt, was passiert ist, Sie sind da aber ja noch viel besser im Bilde. Am Dienstagmorgen brennt ein Strommast und kurze Zeit später liegt das Werk von Tesla still. Was hat sich da genau zugetragen?
Ja, es ist wohl so, dass eine als linksextremistisch eingestufte Gruppierung einen Strommast, einen Hochspannungsmasten vor den Toren Berlins angegriffen hat bzw. in Brand gesetzt hat. Und dass die Stromversorgung in der Region unterbrochen hat. Und von dieser Unterbrechung war eben auch das Werk in Grünheide, das etwa knapp 10 Kilometer von dem Strommasten entfernt liegt, betroffen. Die Werksleitung musste die Produktion abrupt runterfahren am Dienstagmorgen. Und die Produktion ist auch weiter gestoppt. Und Tesla rechnet damit, dass die Produktion nicht vor Ende der nächsten Woche wieder aufgenommen werden kann.
Jetzt hat der Innenminister Brandenburgs, Michael Stübgen, gesagt, dass der Anschlag an einem besonders neuralgischen Punkt stattgefunden hat. Was bedeutet denn das genau?
Ja, das ist eine gute Frage. Das muss man den Herrn Stübgen wahrscheinlich auch selbst fragen. Solche neuralgischen Punkte gibt es wahrscheinlich mehrere, was die kritische Infrastruktur betrifft. Aber er meinte, dass eben vor allen Dingen die Energieinfrastruktur besonders kritisch ist und in diesem Falle halt auch deswegen neuralgisch, weil ja nicht nur Industriestandorte betroffen waren, sondern ja auch Privathaushalte. Und was da, glaube ich, auch die Landesregierung besonders angefasst hat, war, dass man auch die Sicherheit und Gesundheit von Privathaushalten bzw. Privaten billigend aufs Spiel gesetzt hat mit dem Anschlag.
Jetzt haben Sie es eben schon gesagt, bis nächste Woche soll die Produktion komplett lahmgelegt sein. Wie hoch ist denn der Schaden jetzt für Tesla?
Also der Werksleiter André Thierig sagte am Dienstag, er rechnet mit einer 9-stelligen Schadenshöhe, also einer hohen 3-stelligen Millionensumme. Und in der Tat, es ist nicht so ganz klar, wie diese Kalkulation aussieht, wie Tesla auf diese Schadenshöhe kommt. Man muss fairerweise sagen, dass auch Tesla selber diesen Schaden natürlich noch nicht konkret abschätzen kann, weil man erst nach Wiederhochfahren der Produktion oder beim Wiederhochfahren sehen wird, wie weit die Produktionsanlagen selber in Mitleidenschaft gezogen wurden durch diesen abrupten Produktionsstopp bzw. den abrupten Spannungsabfall und eben den Abbruch der Stromversorgung. Da ist also damit zu rechnen, dass einige Anlagen in dieser Fabrik Schaden genommen haben. Aber hoher 3-stelliger Millionenbetrag, das geht ja dann in Richtung 1 Milliarde. Das ist sicher, sagen wir mal, sehr hoch ins Regal gegriffen. Möglicherweise hat Tesla einfach auch den entgangenen Umsatz da einfach mal mit reingerechnet. Es wurden zuletzt mehr als 1000 Autos des Model Y in Grünheide gebaut. Die werden so für einen Listenpreis von, naja, ich sag mal 40.000, 50.000 Euro pro Stück verkauft. Wenn man den Umsatz da jetzt rechnet und sagt, das Werk steht 10 Tage still, dann geht es schon in den 3-stelligen Millionenbereich. Aber das ist ja Umsatz. Wenn man hier einen Schaden annimmt, dann müsste man den entgangenen Gewinn natürlich hier in Rechnung stellen. Und der liegt natürlich deutlich drunter.
Ja. Solche Taten sind ja mit nichts zu rechtfertigen, aber woher kommt denn dieser Hass auf Tesla, wenn man bedenkt, dass die ja eigentlich ja, die Guten sind, wenn man jetzt an den Klimawandel denkt als Elektroautomobilhersteller? Wie kann man das zumindest erklären?
Es ist sicher so, dass die Stimmung rund um die Autofabrik in Grünheide eine schwierige ist. Ich würde jetzt nicht von einem Hass auf Tesla sprechen in der Bevölkerung. Ich glaube, davon kann man nicht sprechen. Es mag unter diesen Gruppierungen, die hier verantwortlich zu sein scheinen, so etwas geben, dass man so einordnen kann, als zumindest Hass auf kapitalistische Produktionsweisen. Da werden ja viele Stellvertreterkonflikte werden da geführt. In Grünheide, das Verhältnis zu Tesla würde ich jetzt eher mal als mit dem Beziehungsstatus schwierig bezeichnen. Und das mag auch daran liegen, dass Tesla selbst immer wieder Schwierigkeiten bekundet, mit Bedenken, sagen wir mal, in der Form umzugehen, dass die Leute, die diese Bedenken äußern, sich da auch ernst genommen fühlen. Ich glaube, Tesla lernt da dazu. Es ist der erste Produktionsstandort in Europa. Hier muss man ein bisschen anders auftreten, als man das in den USA und in China macht. Aber da gibt es sicher noch Luft nach oben.
Ja, und was sind denn die Bedenken konkret?
Konkret sind die Bedenken eigentlich seit dem Entscheid für diese Ansiedlung zum einen der Verbrauch an Boden und der Wald, der dieser Ansiedlung weichen musste. Und vor allen Dingen würde ich sagen noch stärker die Sorge um das Grundwasser. Brandenburg gehört zu den trockensten Regionen in Deutschland. Und die Autofabrik hat natürlich einen gewissen Wasserverbrauch, der ist auch relativ hoch. Und eigentlich seit Anbeginn der Diskussion über diese Autofabrik geht es im Kern um diese Frage, wie das Wasser geschützt wird. Also nicht nur, was den Verbrauch betrifft, sondern was einfach auch Gefahren für das Grundwasser bedeutet, die mit der Produktion einhergehen. Es sollen ja auch perspektivisch Batterien da gefertigt werden oder zumindest Batteriezellen. Mhm. Und das ist nicht so ohne. Also da können bei Zwischenfällen kann es durchaus auch Auswirkungen aufs Grundwasser einfach haben.
Mhm. Jetzt hat Tesla-Werksleiter André Thierich die Politik und die Sicherheitsbehörden in die Pflicht genommen. Innenministerin Faeser hat gesagt, dass jetzt mit harten Strafen auch zu rechnen ist. Ich habe eben schon in der Anmoderation erwähnt, dass die Bundesanwaltschaft ja jetzt ermittelt. Mit was können wir rechnen? Also wie geht es da jetzt weiter?
Ja, ich muss gestehen, ich kenne jetzt das Strafmaß nicht, das für solche Anschläge sozusagen vorgesehen ist. Es geht jetzt sicher auch darum, Tesla zu versichern oder zu zeigen, dass man für diese Fabrik ein sicheres Umfeld herstellen möchte oder das sicherstellen möchte. Da wird die Politik, da wird die Landesregierung vor allen Dingen sicher einiges daran setzen. Klar ist aber auch, das hat der brandenburgische Wirtschaftsminister schon am Dienstag gesagt, vor Akten, die als terroristisch einzustufen sind, kann man sich am Ende schwer schützen. Also man wird nicht neben jeden Strommast einen Polizisten stellen können in Brandenburg. Das wird nicht die Lösung sein. Das bleibt sicher spannend um das Werk herum.
Ja, also gibt es überhaupt Maßnahmen, kritische Infrastrukturen realistisch gesehen besser zu schützen? Denn auch Martin Wandsleben von der DIHK, der hat ja die Infrastrukturen als Lebensadern der deutschen Wirtschaft bezeichnet. Aber da gibt es ja keine richtige Lösung für, oder?
Ja, kritische Infrastrukturen, klar, die sind eben kritisch. Das ist auch genau damit gemeint. Es gibt ein Gesetzesvorhaben von der Bundesregierung, das auch schon im Sommer vorgestellt wurde, das den Schutz dieser Infrastrukturen zumindest mal fördern und erleichtern soll. Aber letztlich, klar, also gegen Angriffe dieser Art, kritische Infrastrukturen zu 100% zu schützen, ist schwierig. Es gibt natürlich dann Autohersteller und Standorte, die sozusagen mit einer autarken Energieversorgung arbeiten, also Kraftwerke direkt oder Stromerzeugung am Standort direkt selbst haben. Ob das eine Option für Tesla ist an der Stelle, das kann ich nicht einschätzen, aber da wird man jetzt sicher in viele Richtungen denken, also auch bei Tesla selbst. Mhm. Und es bleibt abzuwarten, wie man darauf reagiert. Ja.
Letzte Frage, Herr Paravicini, jetzt sind Sie ja auch viel in Berlin und auch der Umgebung in Brandenburg unterwegs. Bekommen Sie da sonst die Stimmung bei anderen Unternehmen mit? Haben die jetzt auch Sorge und Bedenken, dass das Sie auch als nächstes treffen könnte?
Ja, also es ist so, das wird man sicher registrieren, diesen Anschlag, nicht nur jetzt in Brandenburg und der Region, sondern sicher deutschlandweit und auch international, wenn es um weitere Vorhaben, Ansiedlungsvorhaben in Deutschland geht, wird man das sicher sehr genau verfolgen, was da passiert. Es wird sich sicher niemand äußern und die eigenen Sorgen da kundtun, weil man damit natürlich auch, sagen wir mal, die eigene Verletz- oder Verwundbarkeit kommunizieren würde. Das wird kein Unternehmen machen, aber ich bin mir sicher, dass das schon zu sehr, sagen wir mal, dass da der eine oder andere Krisenstab gerade tagt, das glaube ich schon, ja.
Ja. Okay, dann vielen, vielen Dank erstmal für Ihre Einschätzungen und Ihre Zeit heute, Herr Paravicini. Dankeschön.
Sehr gerne. Tschüss.
Den ein oder anderen Krisenstab wird es sicher auch in weiteren Unternehmen geben, so die Einschätzung meines Kollegen Stefan Paravicini. Ich bin jetzt verbunden mit Tom Mannewitz. Er ist Politikwissenschaftler für politischen Extremismus und Ideengeschichte an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung. Hallo, Herr Professor Mannewitz.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Mannewitz, wir haben gerade darüber gesprochen, die Tesla-Produktion in Grünheide ist durch einen linksextremen Anschlag komplett lahmgelegt worden. Wie besorgt sind Sie denn oder waren Sie denn, als Sie das gehört haben?
Naja, besorgt kann man natürlich durchaus sein. Man kann es aber im Grunde auch schon vorher gewesen sein, denn dieser Anschlag reiht sich ja in so eine ganze, eine Vielzahl von Anschlägen auf Infrastruktur, auf Industrieprojekte und dergleichen ein, die in den letzten, vor allem in den letzten 3-4 Jahren stattgefunden haben und unter verschiedenen Namen auch im Grunde schon eine längere Geschichte haben. Aber die Dimension, also der Sachschaden ist natürlich erheblich und das ist selten, dass der so groß ist, wie er jetzt aktuell ist. Mhm.
Sie waren zuletzt im Juni 2023 hier im Podcast für Deutschland zu Gast. Damals ging es um den Lina-E-Prozess und da haben Sie gesagt, Sie befürchten, dass sich Teile im linksextremen Spektrum stärker in kleineren Gruppen abkapseln. Ist Ihre Befürchtung jetzt eingetreten?
Das könnte man meinen, aber die Sache ist hier, glaube ich, ein kleines bisschen anders gelagert. Also es handelt sich hier ganz einfach um ein anderes Spektrum, muss man so sagen. Also linksextremistisch ja, aber als wir damals um die von der Gruppe um Lina E. sprachen, wo ja auch noch einige Verfahren ja auch anhängig sind und vieles auch noch im Werden ist, da handelt es sich natürlich um eine genuin antifaschistische Gruppierung im Selbstverständnis, um militante antifaschistische linksextremistische Gewalt. Und wir sehen zwar bei der Gruppierung, mit der wir jetzt hier zu tun haben, also bei Tesla, da handelt es sich um eine Gruppierung, bei der spielt der Antifaschismus keine Rolle als Handlungsmotiv. Man solidarisiert sich zwar mit der Antifa, aber das Motiv hier ist ein ganz anderes, weswegen ich davon ausgehe, es handelt sich ganz einfach um ein anderes Spektrum. Mhm. Also nicht um das genuine Antifa-Spektrum, das meinte ich auch seinerzeit, als wir darüber sprachen, dass sich dort eine gewisse Radikalisierung ausdrücken könnte in den nächsten Monaten. Da muss man abwarten, was passiert. Die weitere Entwicklung deutet wohl in diese Richtung. Und hier haben wir es ganz einfach mit einem genuin anarchistischen Spektrum zu tun, mit einer anderen Zielrichtung, muss man sagen.
Ja, dann lassen Sie uns doch mal genauer auf diese Vulkangruppe schauen, die sich ja zu dieser Tat bekannt hat. Das Bekennerschreiben wurde ja mittlerweile auch als authentisch eingestuft. Wer sind die denn und was wollen die?
Ja, also wer dahinter steckt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber es handelt sich in der Tat um eine Gruppierung, die ich am ehesten dem anarchistischen Spektrum zuordnen würde. Dafür spricht das Anschlagsziel und dafür spricht natürlich auch das Selbstbezichtigungsschreiben, wo dann die typischen Feindbilder und die typischen Narrative aus dem anarchistischen Spektrum zum Tragen kommen. Mhm. Also Ausbeutung, Patriarchat, Kapitalismus natürlich als der Hauptfeind. Übrigens hier apostrophiert als grüner Kapitalismus. Das sehen wir in einer Reihe von Selbstbezichtigungsschreiben aus den letzten Monaten zu ähnlichen Anschlägen in ähnlicher Form.
Umweltschutz und Technologiekritik gehören ja
genau,
auch dazu. Ne?
Mhm. Genau, Umweltschutz auch. Wobei ich hier sagen würde, dass es handelt sich hier um keinen, wie man das jetzt bezeichnen möchte, Ökoextremismus, was auch immer. Das würde ich genuin unter Linksextremismus hier verstehen, der hier einfach das Thema Klimaschutz versucht einzugemeinden, wenn Sie so wollen. Mhm. Ich sehe hier genuin eigentlich eher anarchistische Versatzstücke, die zum Teil wild durcheinander gewirbelt werden, auch offensichtlich mit einer persönlichen Fehde gegen Elon Musk, wenn man sich das Schreiben hier mal ansieht, den sie gefressen haben, muss man so sagen, aber tendenziell ganz eindeutig antikapitalistisch, antipatriarchal, antikolonialistisch. Hier kommt eigentlich der Anarchismus in Reihenform vor.
Einen Technofaschisten haben Sie Elon Musk in dem Schreiben genannt, ne?
Genau so ist es. Also da ist also kein Superlativ zu schade, da ist man sehr deutlich.
Mhm. Jetzt treffen ja linksextrem motivierte Taten häufiger Unternehmen, wir haben es gerade schon angerissen, die unmittelbar mit der Klimawende ja zu tun haben. Wie wollen denn solche Gruppen da auf Rückhalt in der Bevölkerung stoßen?
Also mein Eindruck ist eher, dass man versucht, bei diesem Bekennerschreiben als auch bei früheren eher versucht, sozusagen eine revolutionäre Situation so herzustellen, dass man also einen Aufstand und so weiter versucht herzustellen, indem man militante Aktionen durchführt und sich davon verspricht, dass da irgendwann mal so ein größeres Feuer draus wird sozusagen. Aber ich habe den Eindruck, das kommt ja auch in dem Schreiben mir zum Ausdruck, dass veröffentlicht wurde, dass sehr viele Menschen vernebelt und irregeleitet seien, von Unwissenheit, Manipulation und Angst geprägt seien. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie hier versuchen, irgendwie Anschluss zu finden. Das ist eher das Gefühl einer Elite, die sich hier im Recht wähnt, also selbst so bezeichnete Elite im Recht wähnt und glaubt sozusagen, für den Rest der Menschheit die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Ja, ich würde gerne einen Teil bzw. den Anfang des Bekennerschreibens einmal vorlesen, der ja eher so antipatriarchal und auch feministisch anmutet. Da heißt es, wir haben heute Tesla sabotiert, denn Tesla in Grün auf frisst Erde, Ressourcen, Menschen, Arbeitskraft und spuckt dafür 6000 SUVs, Killermaschinen und Monstertrucks pro Woche aus. Unser Geschenk zum 8. März heißt, Tesla abzuschalten, denn die komplette Zerstörung der Gigafactory und mit ihr das Absägen von Technofaschisten wie Elon Musk sind ein Schritt auf dem Weg der Befreiung vom Patriarchat. Zitat Ende. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, also inwiefern sich das in diesen antipatriarchalen Kampf oder den feministischen Kampf hier einordnet, fällt mir beim besten Willen schwer zu identifizieren. Also hier kommen wirklich verschiedene Sachen zusammen, die auf eine sehr merkwürdige Art und Weise hier amalgamieren. Ich tue mich da schwer, irgendeine Verbindung herzustellen zwischen beiden Kämpfen, abgesehen von dem Umstand, dass man in beiden, also im Antikapitalismus und im antipatriarchalen Kampf, hauptsächlich eben eine Befreiung sieht. Aber es gibt einen anderen Punkt, der hier recht interessant ist, der vielleicht auch so ein bisschen in diese Einordnung, in dieses anarchistische Spektrum hilft. Ist eben hier von dem technofaschistischen Maske die Rede. Und bei früheren Bekennerschreiben, die auch aus diesem Vulkangruppenspektrum kommen, die auch so ein bisschen nahelegen, es könnte sich hier um zumindest teilidentische Gruppen handeln, ist auch von einer Zerschlagung des technologisch-industriellen Systems die Rede. Da könnte man relativ schnell drüber stolpern, weil ganz viele Fremdwörter in dieses Selbstbezichtigungsschreiben fallen. Es handelt sich aber um einen ganz zentralen Begriff des sogenannten Una-Bombers, Theodor Kaczynski, den man so in dieses anarcho-primitivistische Spektrum einsortiert. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass mit Anschlägen jetzt aktuell und auch in den letzten Monaten, letzten Jahren, das mehr oder weniger in diese Richtung geht. Also Befreiung der Gesellschaft, aber Befreiung auch der Natur vom Menschen und der Wille hin zu einem technologischen Rückschritt in ein vorindustrielles Zeitalter.
Mhm. Jetzt abschließend zur Vulkangruppe nochmal Ihre Einschätzung. Für wie gefährlich halten Sie die? Und würden Sie sagen, also rechnen Sie damit, dass es noch weitere Anschläge in dieser Art geben wird?
Ich gehe fest davon aus, dass es noch zu weiteren Anschlägen kommen wird. Ob das jetzt unter dem Namen Vulkangruppe passiert, der in den letzten Jahren mehrfach verwendet wurde, dann also als sozusagen als Franchise, wenn Sie so wollen, oder als Obername, dann mit unterschiedlichen Untertiteln, das weiß ich nicht, aber darauf deutet einiges hin. Wenn man sich das Selbstbezichtigungsschreiben genauer ansieht, ganz am Ende ist die Rede von Switch Off für Tesla. Switch Off ist im Grunde so eine Art linksextremistische Mitmachkampagne, wenn Sie so wollen, die mehrfach schon beworben hat, man möge ja Sabotageakte gegen die Industrie und den Kapitalismus umsetzen. Mhm. Das auch auf einer eigenen Homepage bewirbt, auch auf einschlägigen Szeneseiten bewirbt, also stark dafür wirbt, dass man eben also Nachahmer sozusagen hier sucht. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass entweder von dieser Gruppe, die verantwortlich ist für diesen Anschlag bei Tesla, oder von einer anderen Gruppe irgendwann in den nächsten Monaten auch weitere Anschläge zu erwarten sind. Wie weit das geht, kann ich nicht beurteilen, aber offensichtlich ist die Gewaltneigung, zumindest bei Gewalt gegen Dinge, von einer Gewalt gegen Personen können wir hier noch nicht sprechen, aber bei einer Gewalt gegen Dinge, die Neigung oder die Hemmnisse relativ gering sind.
Ich würde gerne mit Ihnen auch noch mal auf ein paar allgemeine Zahlen schauen. 2022 ging im Vergleich zum Vorjahr laut Verfassungsschutz die Zahl der erfassten linksextremistisch motivierten Straftaten in Deutschland um knapp 37% zurück. Innenministerin Faeser sagt nach dem Brandanschlag auf Tesla jetzt Folgendes.
Ich finde das sehr schlimm. Das muss hart strafrechtlich bestraft werden. Wir sehen, das ist ja ein mutmaßlich linksextremistischer Anschlag. Wir sehen, dass diese Gewalttaten dort zugenommen haben in den letzten Jahren. Deswegen gehen wir auch hart gegen den Linksextremismus vor. Und ich warne auch nochmal eindringlich davor, Menschenleben zu gefährden. Das tun sie nämlich mit solchen Aktionen, wenn Arztpraxen, wenn Krankenhäuser, Altenheime keinen Strom mehr haben. Das ist etwas sehr Ernstzunehmendes und deswegen handeln wir so stark dagegen.
Ja, ist das auch Ihre Beobachtung, Herr Mannewitz? Nehmen linksradikal oder linksextremistisch motivierte Taten zu?
Da muss ich leider genauso warten wie alle anderen auch. Wenn die sogenannte PMK-Statistik, also zu politisch motivierter Kriminalität, veröffentlicht wird, das ist also regelmäßig im Sommer des Jahres der Fall, wenn es um die Vorjahreszeitraum geht. Hm. Also was man beobachten kann, das ist nicht so sehr der Einblick in die quantitative Entwicklung der Gewalt, die tatsächlich mal nach oben oder auch mal nach unten gehen kann und in dieser Hinsicht von einer Reihe von vor allen Dingen Umgebungsfaktoren abhängt. Also beispielsweise rechtsextremistisches Demonstrationsgeschehen, Wahlergebnisse und dergleichen. Aber was hierbei übersehen wird, ist eben oder überhaupt nicht aufgenommen werden kann, natürlich durch so eine Statistik, ist die Zunahme der Gewaltintensität. Und das beobachten wir tatsächlich in einer Reihe von linksextremistischen Spektren in den letzten Jahren. Also von der Gewalt gegen Personen sprachen wir vorhin schon im Bereich des Antifaschismus. Und offensichtlich ist auch die Neigung, hier größere Sachschäden zu verursachen, relativ groß. Das ist mittlerweile bemerkenswert, muss man sagen.
Jetzt kam ja heute Morgen auch noch die Meldung, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen jetzt übernimmt im Falle Tesla. Was bedeutet das konkret?
Naja, es besteht ja der Anfangsverdacht für Terrorismus. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass der Generalbundesanwalt hier übernimmt. Es muss sich zeigen, was dabei am Ende hängen bleibt. Das ist vollkommen klar. Aber zumindest signalisiert das eine neue Schwelle, wenn hier sozusagen das erste Mal im linken Bereich seit geraumer Zeit zumindest von einem Anfangsverdacht von Linksterrorismus die Rede ist. Aber das begründet sich ja vor allen Dingen aufgrund der Katalogstraftaten, die ja für den Terrorismus einschlägig sind. Und dazu zählt nun mal Sabotage.
Hm. Welche Herausforderungen ergeben sich denn bei der Identifizierung, Überwachung und natürlich auch Bekämpfung von so, ja, ich sag mal, lose organisierten Gruppen wie der Vulkangruppe zum Beispiel?
Ja, das ist im Grunde ein Katz-und-Maus-Spiel. Also in dem Moment, wo sie natürlich Leute haben, die clandestin arbeiten, die hochprofessionell arbeiten, wo im Grunde auch nicht klar ist, handelt es sich überhaupt um eine feste Gruppe, handelt es sich um ganz verschiedene Gruppierungen, handelt es sich um Gruppen, die einander überlappen, gibt es hier Kennverhältnisse. All das liegt aktuell noch im Dunkeln und das macht natürlich eine effektive Repression und auch langfristig natürlich auch eine Prävention und auch eine allgemeingesellschaftliche Aufgabe dann relativ schwierig. Also das stellt natürlich die Behörden, aber stellt natürlich auch die Politik und die Gesellschaft vor eine größere Herausforderung.
Hm. Letzte Frage, Herr Professor Manewitz. Sie haben im Juni hier im Podcast gesagt, die größere Gefahr sowohl für die innere Sicherheit als auch die Demokratie wird vom Rechtsextremismus ausgehen. Das bleibt so. Wie beurteilen Sie das heute?
Naja, das ist natürlich schwer, diese Position aufrechtzuerhalten bei so einer Entwicklung, wie wir sie jetzt haben. Aber im langfristigen Trend müssen wir trotzdem sagen, es bleibt im Grunde dabei. Also was die Gefährdung der Demokratie angeht, also die Wahrscheinlichkeit, dass Extremisten an die Macht kommen und die Möglichkeit haben, das politische System umzukrempeln, die Chancen stehen natürlich im rechten Spektrum aufgrund der AfD deutlich höher, als das jetzt im Linksextremismus der Fall ist. Mhm. Und auch bei der inneren Sicherheit, wenn wir uns die Zahlen ansehen und auch dort mal einen Blick auf die Gewaltintensität werfen, dann sehen wir zwar eine gewisse Angleichung von Linksextrem an Rechtsextrem, also eine höhere Gewaltneigung und eine Zunahme der Gewaltneigung, aber es ist eben in der Angleichung von links an rechts und nicht umgekehrt. Es geht kein Weg nach unten sozusagen. Deswegen bleibe ich dabei. Also die größte Gefahr geht nach wie vor von rechts aus. Aber der linksextreme Bereich ist bestens dabei aufzuholen.
Hm. Vielen Dank, Herr Professor Manewitz, für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Es wird noch weitere solche Angriffe geben, das sagt Extremismusforscher Professor Tom Manewitz. Das war's jetzt für heute vom FAZ-Podcast für Deutschland. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen restlichen Weltfrauentag und wir sind hier wieder wie gewohnt für Sie da am Montag und da begrüßt Sie hier meine Kollegin Katrin Jakob. Jetzt erstmal ein schönes Wochenende, machen Sie es gut und bis bald.